Schön, dass ich hier sein darf bei euch. Heiliger Geist und Pfingsten, ich werde mit der Predigt mal ganz woanders anfangen und mal gucken, ob wir am Ende beim Heiligen Geist rauskommen. Ich brauche aber am Anfang mal einen Freiwilligen. Ich merke, Stresslevel steigt. Ne? Hoffentlich sucht er nicht mich aus. Freiwillig, habe ich gesagt. Mag jemand zu mir kommen? Ist nichts Schlimmes. Du kommst zu mir, das ist prima. Klasse. So, wir beide haben jetzt eine Aufgabe. Ja? Wir wollen gleich ein Fußballspiel machen. Mhm. Ja? Und jetzt müssen wir unsere Mannschaften wählen. Mhm. Ja? Das kennst du wie aus der Schule früher? Ne? Immer abwechselnd. Ja? Und weil ich einen Vorteil habe, weil ich ja weiß, um was es geht, darfst du anfangen. Dann such dir mal jemanden aus und der darf zu dir nach vorne kommen. Ist übel, ne? Du. Wer ist du?
Marvin. Ja, danke.
Der Marvin. Den hatte ich schon im Auge. Ja, den hatte ich schon im Auge. Ich wähle die Rebecca. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist meine Tochter, ja. So, jetzt bist du wieder dran. Die Birgit. Die hatte ich nicht im Fokus. Ich suche mir den Carsten aus. Damit hat er nicht gerechnet. So, jetzt sind wir auch schon fertig, weil wir wollen jetzt natürlich kein Fußballspiel machen. Ja? Wir sind schon fertig. Ja? Aber du musst noch was erzählen. Ich möchte nämlich von dir jetzt wissen, warum hast du dir den Marvin ausgesucht für das Fußballspiel und warum hast du dir die Birgit ausgesucht für das Fußballspiel?
Der eine kommt ins Tor und die andere kommt aufs Feld.
Aufs Feld, ja, und du meinst, das ist das Beste, was hier da ist, ja? Ja. Der beste Torwart und die beste Feldspielerin.
Zum Beispiel.
Ja, okay, gut, ihr könnt euch schon mal setzen. Merkt euch das mal, ne? So, ins Tor und so, du kannst dich auch schon setzen. So, ich habe die Rebecca ausgesucht, nicht weil sie die beste Fußballspielerin ist, sondern weil ich auf gar keinen Fall gegen sie spielen möchte. Auf gar keinen Fall. Ja. Und den Carsten habe ich mir ausgesucht, weil wenn ich verliere, brauche ich einen, dem ich die Schuld zuschieben kann. Und ich weiß, der Carsten kann das tragen. Ja? So, okay, setzt euch mal. Ich weiß nicht, wie das so bei euch so war in der Schulzeit. Da gab es ja auch immer im Sportunterricht, hat man immer wählen müssen irgendwo. Manchmal stand man in der Menge und manchmal musste man selber Entscheidungen treffen, wen man nimmt. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht dabei, was ihr lieber gemacht habt. Habt ihr lieber ausgesucht oder wurdet ihr lieber gewählt? Weil das Problem ist, wenn du aussuchst, dann gucken dich immer ganz hilfesuchende Blicke an, nimm mich in deine Mannschaft. Ja, und wenn du unten stehst, bist du derjenige, der sagt, hoffentlich bin ich nicht der Letzte, hoffentlich werde ich nicht zuletzt gewählt. Ja, weil das ist immer schwierig, oder? Ich kann mich sogar daran erinnern, dass wir manchmal so hatten, ach komm, die letzten drei kannst du haben. So, ja, das war auch nicht nett. Ja, aber wie man so als Kind war, ja, man war halt ehrlich, ja, ach komm, ist nicht so schlimm. Ja, die Qualitäten, die ihr beim Fußball habt, ist nicht so. Warum wählt man beim Fußballspielen oder wonach wählt man beim Fußballspielen aus? Was sind so die Kriterien? Also als erstes würde man ja sagen, man sucht sich die besten Fußballspieler, dann wird das schon klappen. Aber ihr habt ja schon bei uns gesehen, das war nicht so. Und das liegt nicht immer nur daran, dass man nicht weiß, ja, ob der Axel jetzt ein guter Fußballspieler ist oder nicht. Ja, das weiß man nicht. Ja, aber man hat eine klare Vorstellung davon, wen man in der Mannschaft haben will. Zu meiner Schulzeit war das so, dass man bestimmte Leute nicht in seiner Mannschaft haben wollte, weil man weiß, die hätten eh nur alleine gespielt. Oder die hätten den Ball nicht abgegeben. Oder die meckern ständig, die streiten, die können nicht verlieren. Das war immer ein Punkt. Und dann hatten wir tatsächlich auch ein Mädchen, das ist beim Fußballspielen immer als erstes gewählt worden, so wie ich die Rebecca gewählt habe. Weil du wolltest nicht gegen sie spielen. Weil es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat sie dir den Ball abgenommen oder du lagst am Boden. Andere Möglichkeiten gab es nicht. Selbst wenn du schon an ihr vorbei warst, hast du sehr schnell gemerkt, wie du am Boden liegst. Ja? Ein gezielter Tritt in die Wade, ja, und das Spiel konnte dann für dich auch schon an diesem Tag ganz vorbei sein. Ja, deswegen hast du immer geschaut, ja, dass du das Mädchen möglichst bei dir in der Mannschaft hattest. Danach konntest du ganz beruhigt jeden anderen wählen, weil du wusstest, wenn du sie in irgendeine Stelle hinstellst, da brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, da ist Ruhe, ja, da passiert nichts. Wer wählt denn seine Mannschaft immer nur nach den technischen Qualitäten? Eigentlich niemand. In der Schule habe ich immer erlebt, dass die, die gewählt haben, immer erstmal ihre Buddies gewählt haben. Ja? Immer erstmal die Freunde. Ja? Auch wenn die scheiße Fußball spielen konnten. Ja? Aber man musste erst der beste Freund. Jetzt hast du deinen besten Freund nicht gewählt. Auch bei einer Sportart, die der gar nicht konnte, hattest du hinterher ein Problem. Hast du mich nicht gewählt? Bist du doof? Ja? Du musst mich doch wählen, du musst mich doch mitnehmen. Deswegen, diese Auswahlszenarien sind eigentlich gar nicht so einfach. Und ich weiß gar nicht, was angenehmer ist, auszuwählen oder gewählt zu werden. Emotional ist beides, finde ich schwierig. Ich möchte euch heute mit reinnehmen in eine Geschichte von Jesus, wo ausgewählt wird. Steht in Matthäus Kapitel 25. Ist jetzt ein bisschen länger, müsst ein bisschen gut zuhören, aber ich denke, der Text ist nicht so schwer, dass man ihn nicht gut verstehen kann. Da steht, doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann wird sich der König denen auf seiner linken Seite zuwenden und sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig? Oder als Fremden, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen. Und er wird ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Hier beschreibt Jesus eine Szene, auf die wir uns ja eigentlich freuen. Da kommt Jesus wieder, er ist Pfingsten gegangen und hat seinen Heiligen Geist geschickt und seitdem warten die Menschen darauf, dass Jesus wiederkommt. Und hier beschreibt Jesus diese Szene. Und der zentrale Punkt ist, wenn Jesus da ist, werden getrennt die Schafe von den Ziegenböcken. Soll ich euch mal fragen, wer lieber ein Schaf ist oder wer lieber ein Ziegenbock ist? Sind beides nicht so attraktive Tiere, oder? wenn es jetzt um Löwe und Tiger und Elefant und Krokodil oder irgendwie was hermacht, okay, da kann ich mich identifizieren mit, ja, aber ein Schaf, also, machen den ganzen Tag oder ja, Ziegenbock, willst du nicht. Aber Jesus sagt, der Kern, um den es geht, ist, dass es zwei Gruppen gibt. Es gibt nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nicht ganze Tierwelten, sondern es gibt nur zwei Tiere. Es gibt Schafe und es gibt Ziegen. Und damals war es so, dass in den Schafherden durchaus auch ein paar Ziegen rumgelaufen sind. Und die konnte man gut erkennen, sogar bis heute kann man die gut erkennen. Meine Oma hat immer gesagt, dreh keinem Ziegenbock den Rücken zu, könnte wehtun. Ja, weil Ziegenböcke sind da sehr eigenwillig. Während Schafe ja eigentlich so ein bisschen das Klischee verfolgt, ein bisschen dösig zu sein, ja, ein bisschen langsam, ein bisschen, keine Ahnung, ja, und Jesus möchte durchaus die Charakteristika dieser Tiere auf uns anwenden. Warum trenne ich die Schafe von den Ziegenböcken? Weil die tatsächlich auch von ihrem Wesen gänzlich unterschiedlich sind. Die Schafe sind immer die, die als Herde zusammenhocken. Da kann ein Hirte kommen und rufen und die Schafe gehen dahin. Denen sagt man, was sie tun sollen und dann machen sie das. Die Ziegenböcke sind da anders. Die Ziegenböcke kannst du rufen, manchmal kommen sie, manchmal aber auch nicht. Das liegt nicht daran, wie du rufst, sondern wie sie gerade Bock haben. Deswegen sind sie auch Ziegenböcke. Die Frage ist, was bist du denn von deinem Wesen? Bist du eher ein Ziegenbock? Machst du eher dein Ding? Machst du eher so dein Wesen? Und wenn ihr euch jetzt mal so in eurer Gemeinde umschaut und mal so überlegt und den anderen mal so anguckt, was ist das für einer? Ist das eher ein Ziegenbock oder ist das eher ein Schaf? Schwierig, ne? Man möchte ja kein Urteil sprechen über den anderen. Ja? Will den anderen auch nicht verletzen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jeder von euch zu jedem aus der Gemeinde eine klare Vorstellung davon hat, ob der ein Schaf ist oder ob der ein Bock ist. Oder? Und Jesus sagt, diese Trennung, die man ja bei Schafen und Ziegenböcken ganz einfach machen kann, weil man sieht, was ein Schaf ist und man sieht, was ein Ziegenbock ist, dann treibt man sie einfach auseinander, dann ist das so. Aber Jesus sagt, nachdem er gefragt wird, was ist denn da so, er sagt, was es eigentlich ausmacht, warum die einen Schafe sind und die anderen Ziegenböcke sind. Die, die Schafe sind, machen was? Da sagt Jesus, ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ihr habt mir Gesellschaft erwiesen, als es mir schlecht ging. Ihr habt euch eigentlich um mich gekümmert. Und das wird in der Schafherde auch ein Stückchen so impliziert. Schafe kümmern sich auch umeinander. Ne? Das ist so ein Herdenverband, man gehört einfach dazu, man ist da integriert, man gehört dazu. Nicht immer ist alles ganz ruhig in der Schafherde, ja, da gibt es auch die rechts und links auch schon mal austreten, wo die Nähe dann zu viel wird. Ja, aber im Grundsatz ist es so, dass man sich um sich kümmert. Und Ziegenböcke sind doch eher die Einzelgänger. Und Jesus sagt, die einen haben sich gekümmert und die anderen haben sich nicht gekümmert. Aber soll ich euch was sagen? Es kommt gar nicht auf das um sich kümmern an. Warum nicht? Weil beide Gruppen etwas ganz Entscheidendes sagen. Hä? Wann soll das gewesen sein? Wann war das? Wann habe ich das gemacht? Beide Gruppen haben in ihrem Alltag, in ihrem Leben überhaupt keine Ahnung, wann sie etwas Positives für Gott getan haben und wann sie etwas Negatives für Gott getan haben. Klar, die Schafe werden sagen, wann haben wir das gemacht und sind eigentlich ganz glücklich, dass sie etwas Positives gesagt bekommen, obwohl sie gar nicht wissen, warum. Und die anderen sind schon eher bedrückt und sagen, wo soll das gewesen sein? Mit dem kleinen Unterton, ich hätte doch was gemacht, wenn ich es gewusst hätte. Und ganz ehrlich, wenn ihr zum Einkaufen geht und bei Lidl liegt der wieder vor der Tür da und hält seinen Becher hin, ja, wenn ihr im Gesicht erkennen könntet, dass es Jesus ist, da bin ich mir ziemlich sicher, da werdet ihr alle da. Ja, da wird ihr alle da stehen. Ja, was in sein Becherchen tun, ihm was zu essen holen, ihm ein Stühlchen hinstellen, ihm versuchen, nach zu Hause einzuladen, da wären wir alle da. Hat das schon mal jemand gemacht mit jemandem, der da so vor der Tür lag? fällt schwer, weil wir haben ja so einen straffen Zeitplan. Ist nicht immer so einfach. Aber bei der Auswahl, die Jesus da trifft, ist es genau so. Du weißt eigentlich nicht, wie das, was du tust, von Gott bewertet wird. Ist es nicht so? Und das ist unser Problem. Und daran hakeln wir oft. Ja, wir sagen nämlich immer, mache ich das jetzt richtig? Habe ich alles gut gemacht? Bin ich auf der richtigen Seite? Wird Gott mich wohl auswählen? Wie früher in der Schule, ne? Wird er mich wählen jetzt in seine Mannschaft? Und man weiß eigentlich nicht, was man tun kann. Ja, man will auch nicht sich melden und rufen in der Schule, ja, weil dann wird man vielleicht gerade deswegen nicht gewählt. Man ist total verunsichert. Man ist total verunsichert. Und warum ist das so? Weil wir uns fixieren und glauben, dass das, was wir tun, entscheidenden Einfluss darauf hat, ob wir am Ende gerettet sind oder nicht. Ist doch so, oder? Aber die Auswahl, die Jesus hier trifft, die könnte man vielleicht auch so verstehen. Ja, hättest du dich um die Kranken und Bedürftigen gekümmert, dann wärst du ein Schaf geworden und dann hätte Jesus dich gewählt. Also könnte man zu dem Schluss kommen, du musst das Richtige tun, um gerettet zu werden. Ist aber nicht so. So erzählt Jesus die Geschichte gar nicht. Jesus sagt, das funktioniert andersrum. Er sagt, weil du ein Schaf bist, weil du das bist, wählt er dich aus. Er hat nicht gesagt, das Schaf ist schöner oder hässlicher oder macht mehr oder macht weniger, das blökt mehr oder das blökt weniger. Das interessiert Jesus gar nicht. Er sagt, das ist ein Schaf. Der gehört zur Herde. Und auf der anderen Seite sind die Ziegenböcke. Da gibt es auch bestimmt nette Ziegenböcke. Aber auch die werden nicht gewählt. Auch die sind die Verfluchten. Was hat das Ganze mit uns und dem Heiligen Geist zu tun? Es geht Jesus darum, dass am Ende ausgewählt wird, welche Beziehung du zu dem hast, der da auswählt. Und das ist eigentlich eine ganz bekannte Situation, denn das haben wir früher in der Schule auch immer gehabt. Wenn der vorne stand und seine Mannschaft gewählt hat, dann wusstest du im Grunde genommen schon, welche Beziehung du zu dem hast, und dann wusstest du, ob der dich gerne wählt oder nicht. Dann hattest du schon so eine Ahnung. Wenn dein bester Freund vorne stand, dann konntest du sicher sein, dass du spätestens der zweite oder der dritte bist, der in seiner Mannschaft ist. Und wenn da vorne dein blödester Buddy ist, mit dem du ständig Stress hast, mit dem du dich schon in der Pause geprügelt hast, dann wusstest du, der wählt dich nie. Das ist ganz egal. Und wenn du der beste Fußballspieler der Welt bist, der würde dich nie wählen. Und ich glaube, dass wir auch wissen, in welcher Mannschaft wir sind. Uns ist manchmal nur nicht klar, was das am Ende bedeutet, in seiner Mannschaft zu sein. Da geht es tatsächlich auch um das Fußballspiel. Und Jesus sagt, ich habe dich ausgewählt, nicht weil du, sondern damit du Dinge tust. Und das ist schon was ganz anderes. Du musstest beim Auswahlverfahren in der Schule nicht einen Ball nehmen und vorspielen und zeigen, wie gut du schießen, wie gut du dribbeln und wie gut du abwehren kannst, sondern man hat dich gewählt, um dir zu sagen, tu, wofür ich dich gewählt habe. Und bei Jesus geht es ganz genau darum. Es geht manchmal schief. Im Alltag funktioniert das nicht immer. Aber du kannst dich nicht präparieren. Und Jesus sagt, vertu dich nicht. Du kannst mir nichts vorspielen. Du kannst nicht so tun, als wärst du ein Schaf. Und ganz ehrlich, wenn wir wüssten, in welche Situation wir geraten und wie wichtig diese Situation auch für unsere Beziehung zu Gott ist und für die Entscheidung, ob wir gerettet sind oder nicht, wenn wir das wüssten, würden wir uns in manchen Situationen anders verhalten. Ist nicht so? Wenn wir wüssten, das ist die entscheidende Situation, dann würden wir manchmal viel barmherziger, viel netter, viel freundlicher, viel arbeitsbereiter und viel überzeugender sein für alles. Aber da wir das nicht wissen, leben wir das, was in unserem Leben so drin ist. Leben wir das, was unsere Persönlichkeit so angeblich nur möglich macht. Da sind wir dann doch schon erschöpft von unserer Arbeit, da sind wir dann doch schon ein bisschen verängstigt, weil wir es nicht genau können. Da sind wir der Überzeugung, dass vieles von uns nicht schaffbar ist, weil wir denken, vielleicht hat die Situation gar nichts damit zu tun. Aber Jesus sagt, vertu dich nicht. Vertu dich nicht. Ich sehe das, was du tust. Das gilt sowohl für die, die gerettet werden, wie die, die nicht gerettet werden. Das ist fair. Jesus sagt, es kommt auf dein gesamtes Leben an. Es gibt keine Prüfungssituation. Jesus kommt nicht, klopft an deine Tür und sagt, so, jetzt gucken wir mal. Erstes sagst du mal die 10 Gebote auf, ja, ob du die kannst. Und dann gucken wir mal in deinen Alltag, wo die Leute dich als Christ kennen, wo du dich gut benimmst, wo du dich engagierst und so. Sowas macht Jesus nicht. Weil er sagt, ich sehe in dein Leben. Ich bin immer da. Jeden Menschen, dem du begegnest. Mal ist es nur eine Kleinigkeit. Und mal ist es eine große Situation, die wir gar nicht erkennen. Aber er sagt, wenn du ein Schaf bist, wirst du dich auf eine Weise verhalten und wenn du ein Ziegenbock bist, wirst du dich auf die andere Weise verhalten. Und daran werde ich dich erkennen. Weil dein Wesen lässt dich nicht los. Deine Beziehung zu mir lässt dich nicht los. Und am Ende ist es so, dass Gott sagt, mein Geist wartet darauf, aus dir ein Schaf zu machen. Ich möchte dich verändern. Ich möchte nicht, dass du wie ein eigenwilliger Ziegenbock herumläufst und nur das machst, was du willst. Sondern ich möchte, dass du ein blödes Schaf wirst. Blöd in Anführungszeichen. Weil es ist überhaupt nicht blöd, dem Hirten hinterher zu rennen. Weil er ist schon schlau. Weil der weiß, wohin es geht. Der beschützt mich vor Gefahren. Aber wir haben in unserer aufgeklärten Gesellschaft immer das Problem, einfach mal nur die Sachen zu machen, die man gesagt bekommt, oder? Wer macht das gerne? Wer kriegt gerne gesagt, räum doch mal den Stuhl da weg? Ja, wir machen das dann. Aber irgendwo denkst du dir, kann auch ein anderer machen, warum muss ich das tun? Mit meinen Kindern habe ich immer ständig die Diskussion. Ja, kannst du mal das wegräumen? Nee, möchte ich denn machen. Das machen wir nicht so gerne. Das machen wir nicht. Und Jesus sagt, das ist ein Qualitätsmerkmal, dass du einfach mal tust, was Gott sagt. Und wenn du auf der Suche bist, was das Richtige ist, was du tun sollst, vielleicht kann das Thema heute, Heiliger Geist, dir ein bisschen helfen, eine Vision davon zu bekommen, zu hören, was Gott dazu sagt. Die Schafe und die Ziegen waren, als Jesus auf seinem Thron sitzt, alle baff und sagten, wann soll das gewesen sein? Habt ihr nicht zugehört? Ich habe euch doch gesagt, was ihr tun sollt. Liebt euren Nächsten wie euch selbst. Kennen wir alle in der Theorie. Aber Jesus sagt, ich will es im praktischen Leben sehen. Was sagt der Jakobus? Glaube ohne Werke ist tot. Und ich glaube, der Jakobus hat genau daran gedacht. Er hat nicht gesagt, dass Werke meinen Glauben bringen, sondern dass ein Glaube, wenn du glaubst, dass du glaubst, aber nicht handelst, dass dann auch kein Glaube mehr ist. Und er sagt, man muss das doch sehen. Und wie in der Mathematik ist das wichtig, dass man bestimmte Dinge nicht umdrehen kann. Manche Gleichungen funktionieren nur in eine Richtung. Die kann man nur von links nach rechts rechnen. Die kann man nicht von rechts nach links rechnen. Und genauso ist es bei Gott auch. Nur weil du gut handelst, heißt das nicht, dass dein Leben und dein Glaube und deine Beziehung gut ist zu Gott. Aber worauf du dich verlassen kannst, ist, wenn du eine gute Beziehung zu Gott hast, dann wird es sich auch in deinem Handeln zeigen. Und du musst gar nicht überlegen, wann du das machst. Tu es einfach immer, wie jedes Schaf immer blökt. Und immer bei der Herde ist und immer auf den Hirten hört. Ich möchte gerne noch mit euch zusammen beten. Herr Jesus, solche Bilder von deinem Wiederkommen, wo du so ein Gericht beschreibst, das sorgt schon bei uns für Emotionen. Weil wir wissen, da wird getrennt. Da wird deutlich werden, wer wir sind. Und ganz ehrlich, manchmal sind wir in unserem Alltag echt unschlüssig und wissen nicht, wer wir sind. Wir wissen gar nicht, ob wir wirklich an dich glauben, weil wir manchmal auch an unserem Handeln zweifeln und hinterher sagen, Mann, warum habe ich das gemacht? Und wenn du manchmal siehst, was so rauskommt bei dem, was du tust, dann fragst du dich, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Aber Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns sehr viel Mut machst, dass es nicht immer darauf ankommt, was wir tun, sondern dass es zunächst einmal darauf ankommt, zu wem wir gehören, zu welcher Familie, welche Beziehung wir haben. Und das ist etwas, was wir gestalten können, was unabhängig davon ist, wie viel in unserem alltäglichen Leben passiert. Beziehung zu dir geht immer, zu jeder Uhrzeit, in jeder Verfassung, in jedem Zustand, weil es keine Leistung ist, sondern weil es eine Hinwendung zu dir ist. Jesus, danke dafür. Und zu Pfingsten hast du deinen Heiligen Geist ausgeschickt. Wir feiern auch wieder Pfingsten. Und wir würden uns sehr wünschen, wenn dein Heiliger Geist uns daran erinnert, welche Beziehung in uns wächst, wer unser Hirte ist. Weil ich glaube, dann hat der Heilige Geist leichtes Spiel, uns dahin zu motivieren, uns Kraft zu geben, uns zu bringen, das so zu tun, wie ein echtes Schaf es tut. Ein Schaf, das an seinen Hirten glaubt, ein Schaf, das seinem Hirten vertraut und das eingekuschelt ist in der Menge der anderen und getragen wird, auch wenn es ihm mal nicht gut geht. Jesus, hab Dank dafür, dass wir Gemeinde haben. Und lass uns dieses Bild auch wirklich Realität werden. Denn das ist das, was wir brauchen und das, was uns am Ende auch die Sicherheit gibt, dass wir in deinem Reich sind. Amen.